Hier ist Großstadtradio.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile vierten Episode des Podcasts Mitten in Pankow. Dieses Mal sind wir für dich unterwegs im südlichen Prenzlauer Berg, um dir zwei hier ansässige feministische Organisationen vorzustellen. Gerade befinde ich mich in den Räumlichkeiten des EWA-Frauenzentrums. Hier entstehen durch zahlreiche Angebote Empowerment-Räume für Frauen. Es ist ein Ort für Vernetzung, Beratung, Bildung und Kultur. EWA ist das erste Frauenzentrum im Prenzlauer Berg gewesen. Der Gründungsauftrag, der erfolgte damals im Dezember 89 während der legendären Frauenversammlung in der Berliner Volksbühne. Am 20. April 1990 feierte EWA dann das Gründungsfest. Nicht ohne Grund widmen wir jetzt im April unsere Ausgabe dem EWA Frauenzentrum, denn in diesem Monat feiert der feministische Verein seine 35. Geburtstag. Dazu darf ich erstmal Happy Birthday aussprechen an meine beiden Gesprächspartnerinnen Barbara und Beate. Schön, dass wir hier sein dürfen und Happy Birthday.
Ja, vielen Dank. Schön, dass wir dieses Gespräch führen können.
Danke, danke, dass ihr Interesse habt an unserer Arbeit.
Auf jeden Fall. Das Interesse ist sehr groß und wir haben es gerade schon in der Anmoderation gehört. Die Geschichte ist ja auch eine sehr, ich sage jetzt einfach mal, traditionsreiche. Wie fühlt sich das jetzt für euch konkret an, jetzt im April dieses 35. Jubiläum zu begehen?
Ja, das ist schon ein ganz großes Gefühl und auch mit viel Stolz verbunden, weil als wir angefangen haben in den 90er Jahren, waren wir zwar sehr engagiert und frohen Mutes, aber waren nicht sicher, wie lange wir das schaffen, dieses Zentrum aufrechtzuerhalten, weil es ja gerade dann ja die gesellschaftlichen Bedingungen nicht die besten waren, auch gerade finanziell durch die ganzen Umbrüche, die waren. Und ja, wir waren uns einfach nicht sicher, ob wir das gewuppt kriegen und sind einfach stolz, trotz der vielen Kürzungswellen, die in der Vergangenheit ja schon über diese Stadt gerollt sind und auch gerade über die feministischen Projekte gerollt sind, dass wir immer noch am Start sind. Das macht stolz, ja.
Was, Barbara, würdest du denn sagen, welchen gerade auch feministischen Wandel hier im Prenzlauer Berg im Süden hat EWA in den letzten 35 Jahren begleitet? Da kann ich mir vorstellen, hat sich ja bestimmt einiges getan, oder?
Ja, es war viel Wandel, also nicht nur im Stadtbezirk, sondern auch bei uns im Projekt. Wir sind halt ein Projekt, was sehr nah am Puls der Zeit ist. Wir sind, ja, wir haben mal gesagt, wir sind so ein bisschen die Seismografen der Gesellschaft, weil wir sehr früh erfahren, was Frauen bewegt, belastet, beschäftigt. Und wir immer versuchen, da anzusetzen, zu unterstützen, zu helfen, zu empowern. Und dadurch gab es natürlich, auch durch die ganzen gesellschaftlichen Wandel und Wirrungen und Entwicklungen, auch bei uns entsprechende Entwicklungen. Also als wir angefangen haben, wollten wir ein kreativer Ort sein, wo Frauen sich entfalten können, neue Sachen ausprobieren, die zu DDR-Zeiten nicht möglich waren, sich mit Themen zu beschäftigen, die nicht möglich waren, weil es die Literatur nicht gab, weil das nicht gewünscht war. Oder die Möglichkeiten nicht waren, an die entsprechenden Informationen zu kommen. Das sollte dieser Ort hier sein. Darüber wurden wir überrollt, quasi von den gesellschaftlichen Ereignissen der relativ schnellen Wiedervereinigung, die einherging mit hoher Arbeitslosigkeit. Sehr, sehr viele Frauen sind entlassen worden. Der Prenzlauer Berg war ein Ort, wo sehr viel Mode und Schuhe und also Bekleidung hergestellt wurde, wo überwiegend Frauen beschäftigt waren, die mit einem Schlag ja in Kurzarbeit, 0 Stunden waren, arbeitslos waren, eine Situation, die eine DDR-Frau nicht kannte. Und da hat das EWA ganz schnell umgeschwenkt und oder sein Angebot erweitert, eben mit Beratungen. Wie funktioniert das alles? Wie funktioniert das Westsystem, das Rechtliche? Wie kriege ich meine Abschlüsse anerkannt? Weil ganz viele Berufsabschlüsse wurden einfach im Westen nicht mehr anerkannt. Wie kann ich das machen? Wie komme ich wieder in den Job? Es gab Berufe, die gab es plötzlich nicht mehr. Oder ich hatte einen Beruf, den gibt es plötzlich nicht mehr. Was mache ich jetzt? Also, und dadurch sind wir in diese Schiene Frauen und Arbeit gegangen und haben da über die Jahre Frauen immer wieder unterstützt, beraten, weitergebildet, ausgebildet, um wieder einen Fuß im beruflichen Leben zu fassen.
Und Beate, was würdest du sagen, warum ist es denn heute noch wichtig, dass es genau diesen Raum hier gibt?
Also wir haben eine Gesellschaft, die viel Gewalt, vor allem Gewalt gegen Frauen, geschlechtsspezifische Gewalt hat. Und auch wenn wir das teilweise nicht wahrhaben wollen, haben wir ein Rollback. Und ich denke, das ist super wichtig, dass es Räume gibt, in denen Frauen aparteilich gegenübergestanden wird, in denen sie Stabilisierung und eben auch diesen Rahmen finden, wo sie solidarisch, also in einer solidarischen Gemeinschaft Probleme lösen können. Und die Probleme werden mehr, eben vor allem auch im Antigewaltbereich.
Welche Probleme sind es denn, die hier konkret gelöst werden?
Also im Anti-Stalking-Projekt haben wir beraten Flinterpersonen, die von Nachstellung betroffen sind. Nachstellung ist eine Beziehungstat im meisten. Es ist Partnerschaftsgewalt. Es sind sehr individuelle Situationen, in denen die Frau kommt. Es ist sehr häufig eine sexuelle Komponente dabei. Und wir versuchen, den Frauen parteilich an der Seite zu stehen. Also jetzt speziell im Anti-Stalking-Projekt, dem Antigewaltbereich vom EWA. Können aber auch auf die Angebote des EWAs zurückgreifen, wo viele rechtliche Geschichten geklärt werden. Aber auch die Balance, die die Frau im Leben eben auch braucht, wo da auch nochmal ein Punkt ist, wo man hier Angebote finden kann.
Und um nochmal auf dieses sehr umfangreiche Beratungsangebot zurückzukommen, es gibt ja die Beratung zum Zyklus, die Rechtsberatung, die eben angesprochene Burnout-Beratung, Sozialberatung, psychologische Beratung, systematische Beratung. Also ihr seid ja da wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Wie kommt es denn dazu, dass ihr diese ganzen Bereiche abdecken wollt?
Ja, angefangen hat es tatsächlich, wie ich schon eben gesagt habe, mit der rechtlichen Situation, dass wir Rechtsberatung angeboten haben. Wir haben Frauen halt in der Beratung, gerade in der Sozialberatung, wo sich rausstellt, dass sie nicht nur einen Antrag, also Probleme beim Antragstellen von zum Beispiel Bürgergeld haben, sondern dass da eine multiple Problemlage existiert bei den Frauen. Also sie kommen mit einem ganz kleinen Problem an und es ploppt ein riesen Paket auf. Und dadurch haben wir das Beratungsangebot immer weiter ausgedehnt zu verschiedenen Themenbereichen. Und zum Teil auch sind wir Ort einfach für Beratungen, wo Muttersprachlerinnen von befreundeten migrantischen Projekten, die nicht unbedingt die räumlichen Möglichkeiten haben, bei uns die Räume nutzen. Und dadurch haben wir auch so ein umfangreiches, mehrsprachliches Angebot. Ja, und einfach... Ja, in der Zeit, also durch die Arbeit mit den Frauen hat sich einfach herausgestellt, dass sie eben zum Teil auch sehr spezifische Unterstützung brauchen, also in ihren Lebenssituationen. Wir haben viele Frauen in den mittleren Jahren, in der Lebensmitte, die ja vor Umbruchssituationen stehen, sei es, weil die Kinder aus dem Haus sind, sei es, weil sie gerade aus einer intensiven Pflegesituation der Eltern rauskommen, weil sie einfach nochmal was Neues machen wollen. Schlicht und ergreifend. Also die einfach durch Gesundheit einfach vor einem Scheidepunkt stehen, dass sie sich einfach nochmal neu aufstellen müssen oder aufstellen wollen. Und da haben wir versucht, eben mit den verschiedenen Beratungsangeboten und Coachings, auch der systemischen Beratung, ja, Unterstützung anzubieten, diese Frauen zu begleiten. Wir bieten auch Workshop-Reihen an, die genau dahin zielen, dass Frauen mal auch ja, Zeit für sich nehmen, über ihren Tellerrand zu gucken, auch zu gucken, was kann ich. Da spielt jetzt auch die Kreativität aus der Anfangsjahren wieder eine große Rolle, die wir auch weiter immer verfolgt haben, weil wir denken, das ist total wichtig, Kunst, Kultur und Technik zusammenzuführen und dass es ein Teil des Lebens ist, weil es unheimlich ja, empowert und auch Lebensmut macht. Und das ist unsere große Maxime, den Frauen wieder Lebensmut zu machen, die in irgendwelchen Krisen stecken. Ja, und dadurch ist eben das Angebot immer vielfältiger geworden über die Jahre.
Vom Lebensmut der Frauen, die in Krisen stecken, kommen wir nun zu dem Ort bzw. zu dem Bezirk, an dem wir uns befinden. Wie hat sich der Prenzlauer Berg denn gewandelt?
Der Prenzlauer Berg hat sich ja stark verändert, was die Bevölkerungsstruktur betrifft. Also in den 90er, also Vorwendezeiten, in den 90er war es ein eher Künstlerbezirk und Arbeiterbezirk. Er ist dann ja, durch den Aufkauf vieler Wohnungen und Umwandlung in Eigentumswohnungen hat sich das Klientel sehr verändert. Es sind viele Akademiker hergezogen, junge Familien. Nicht zuletzt gibt es ja dass wir der Latte Macchiato-Mütterbezirk sind. Ich glaube, das hat sich auch schon wieder gewandelt, also weil die jungen Familien doch eher rausziehen. Ja, aber der Bezirk ist im steten Wandel und so sind auch die Nutzerinnen bei uns im Wandel.
Vom ständigen Wandel des Prenzlauer Bergs kommen wir nun zu einem der Kernbereiche des EWA-Frauenzentrums, nämlich der Anti-Stalking-Arbeit. Diesen Bereich, den verantwortet federführend Beate. Und da ist es natürlich auch ganz besonders spannend, über die Herausforderungen zu sprechen. Was sind denn so die konkreten Herausforderungen? Beate, gerade in deinem Bereich könnte ich mir vorstellen, dass es da ja schon auch einige Hürden gibt, was die Anti-Stalking-Arbeit betrifft. Stimmt das?
Ja, also erstens mal ist es tatsächlich die Gewalt, die in unserer Gesellschaft herrscht. Und auch dieser Rollback, wo wir merken, in Beziehungen bei jungen Menschen ist es teilweise wieder ganz normal, dass Gewalt eine Rolle spielt und dass eben auch ein Teil sagt, okay, ich bin der Bestimmer und du hast mir zu gehorchen. Bei uns geht es ja viel um Kontrolle und um Macht. Und eine der ganz großen Herausforderungen ist erstmal klarzumachen, dass es Unrecht ist, ne? Dass es um Gewalt geht, dass es eine Straftat ist. Das nächste ist, teilweise können heute Personen, die in Gewaltbeziehungen leben, nicht aus ihren Beziehungen raus, weil es keinen Wohnraum gibt. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem, das wir haben. Wir haben aber auch das Problem, dass wir immer nur Finanzierungen über einen gewissen Rahmen haben. Also wir können teilweise zum Klientel nur schwer gewährleisten, dass die Beraterin, die heute da ist, oder die Beratung macht, die heute da ist, dass die morgen auch noch da ist. Also diese ganzen Unsicherheiten in der Projektearbeit, das ist ein großes Problem für uns. Für uns ist es ein großes Problem, dass wir zum Beispiel keine Supervision haben. Ja? Für uns ist es ein großes Problem, dass wir keine Weiterbildung finanziert bekommen. Also ich habe eine IT-Frau, wenn die eine Weiterbildung macht, dann kostet die viel Geld. Wir müssen aber immer auf dem neuesten Stand sein. Und es sind Dinge, die machen uns die Arbeit schwer. Also uns die Arbeit schwer, machen es auch unseren Klientinnen schwer, weil die können nicht gehen. Es gibt zu wenig Frauenhausplätze. Es gibt auch momentan, sind die Beratungen, also die über unsere Beratung hinausgehen, sind ausgebucht über Monate. Und wenn ich eine Rechtsberatung benötige im Strafbereich, also im Strafrechts, und ich muss 4 Monate auf einen Beratungstermin warten. Ein großes Problem ist, dass wir haben keinen niederschwelligen Zugang zu Psychologinnen und Psychologen. Also wir brauchen das dringend. Wir haben es mit Menschen zu tun, die in Ausnahmesituationen sind, die extremst gestresst sind. Und da reicht eine Beratung nicht nur. Wir müssen die begleiten ein Stück weit. Wir müssen in interdisziplinären Teams arbeiten. Wir müssen die Möglichkeit zu dieser Arbeit haben. Wir haben sehr viel mit Beantragung, mit irgendwelchen bürokratischen Dingen zu tun. Das fällt uns alles an der anderen Seite weg. Das fällt uns alles im Kontakt mit Klientinnen weg. Diese ganzen Punkte, die da sind. Und wir haben alle in diesem Bereich zum Beispiel keine Supervision. Das ist manchmal gar nicht so einfach für uns.
Was sind konkrete Wünsche für Lösungen dieser sehr mannigfaltigen Herausforderungen, mit denen ihr ja dann am Ende auch auf einer täglichen Basis fast schon konfrontiert seid, oder?
Also eine sichere, längerfristige Finanzierung. Die Zusage dafür wäre schon mal die erste Basis. Und ich glaube, auch die wichtigste für uns. Ja? Dass wir wissen, okay, wir sind morgen noch da, wir können morgen weiterarbeiten, wir können das auch nach außen so transportieren. Das würde die Basis für die Projektearbeit hier sichern. Dann in den Projekten wäre es schon so die Möglichkeit, die Mitarbeiterin gut schulen zu können, gut begleiten zu können, auch mit Supervision umzugehen können. Das wäre es einmal für die Mitarbeiterinnen. Und ich denke dann, andere zugängliche Wohnungen, niederschwelliger Zugang zu unterschiedlichen Beratungen, Psychologinnen, aber auch noch ein größerer Pool an Möglichkeiten, gerade Personen, die Rechtsberatung machen, binden zu können. Weil wir machen das einen Großteil auf Honorarbasis. Und Unsere Honorare sind nicht allzu hoch. Das ist auch immer sehr schwierig, da wirklich, wir freuen uns immer, weil ein Großteil oder fast alle Personen, die bei uns Beratung machen, machen das ein Stück weit aus einem Gefühl der Solidarität und auch deswegen teilweise uns zuliebe oder ehrenamtlich. Aber die Beraterinnen sind die meisten, bekommen schon ein Honorar, aber die sind sehr gering. Und würden die das nicht aus Solidarität machen, könnten wir es nicht anbieten.
Also ich kann das also nur unterstützen. Also was Beate gesagt hat, wir sind halt, also für unsere Klientel sind wir als Orte einfach essentiell wichtig, weil wir für viele ein niedrigschwelliges Angebot haben. Es ist ein vertrauter Ort, wo man auch in der Krisensituation hingeht, aber auch in guten Zeiten hingeht, weil man einfach auch nette Menschen trifft, Unterhaltung findet, Zuspruch findet. Die langjährigen Nutzerinnen vom EWA-Frauenzentrum zum Beispiel, die kennen die Krisen, die wir alle schon hatten, also wenn wieder Kürzungen angedroht waren. Und für die ist das genauso belastend wie auch für die Kolleginnen, dass man immer nicht weiß, ob wir am nächsten Jahr noch am Start sind und in vollem Umfang am Start sind. Wir haben ständig damit zu tun, das ist ja mein Job als Projektleiterin, irgendwie das Geld ranzuholen und Personal, dass wir chronisch unterbesetzt sind. Wir haben einfach viel zu wenig Personal und seitdem der zweite Arbeitsmarkt weggebrochen ist, also mit ABM und ähnlichen Modellen, ja, sind wir sehr zusammengeschrumpft. Also wir sind all das, was wir jetzt hier beschrieben haben, was wir machen, machen wir mit im Moment 5 Teilzeitkräften. Das ist ja schon an der Grenze des Machbaren. Und das Ganze mit einer unterirdischen Finanzierung und dazu unsicheren Finanzierung. Also das sind so, wir müssen auch immer gucken, dass wir noch bei Stiftungen Gelder kriegen. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass wir ein neues Projekt anschieben wollten im Bereich Empowerment von Frauen in der Lebensmitte, die sich eben beruflich verändern wollen. Das ist uns abgelehnt worden. Da stehen wir jetzt auch vor einem großen Fragezeichen, wie wir das Projekt trotzdem realisieren können. Also wir sind immer Künstlerinnen des Weitermachens. Und das geht auf Dauer, geht das irgendwann nicht mehr. Und wir haben auch versucht, einen Appell an den regierenden Bürgermeister bei seinem Besuch hier im Frauenzentrum zu machen, dass es eben Tatsache an der Politik ist, zu entscheiden, ob sie weiterhin soziale Einrichtungen und Orte, wo gesellschaftliche Teilhabe möglich ist, zukünftig in dieser Stadt noch haben wollen. Weil wir sind ein wichtiger Beitrag für die Demokratisierung und auch gesellschaftliche Teilhabe in dieser Stadt. Und wenn diese feministischen Zentren wegfallen, wird eine Riesenlücke entstehen. Und das ist jetzt Sache der Politik, zu entscheiden, ja, das wollen wir. Und das finanzieren wir. Und wir finanzieren es vernünftig. Wir kriegen ja nicht mal vernünftigen Tarif. Also so, es sind ja wirklich, von Eingruppierungen reden wir jetzt hier gar nicht mal. Also auch für uns Mitarbeiterinnen bedeutet das nicht immer mit viel Herzblut dabei zu sein. Und man muss von der Sache überzeugt sein. Und sonst funktioniert das nicht. Auch wir bringen viel ehrenamtlich noch hier ein, damit, ich sag's mal salopp, der Laden läuft, ja, und auch morgen noch da ist. Und das belastet schon. Und ich merke es bei den jüngeren Kolleginnen, ich mache seit 35 Jahren, ich kenne es gar nicht anders. Aber die jüngeren Kolleginnen kennen sowas nicht, dass irgendwie nur für ein Jahr eine Finanzierung da ist. Und die sagen, ja, und was dann? Ja, guck mich an, ich bin immer noch da, wir hoffen mal, dass es weitergeht. Aber das ist eigentlich keine Basis für so eine wichtige Arbeit. Und da ist wirklich die Politik gefordert, da zu entscheiden, ja, das wollen wir im feministischen Bereich, wir wollen das im Jugendbereich und das finanzieren wir jetzt.
Ein Bereich, der im EWA-Frauenzentrum ganz besondere Aufmerksamkeit bekommt, das ist die Anti-Stalking-Beratung. Wir hatten vorhin schon mal kurz über die Herausforderungen gesprochen, aber jetzt kommen wir zum Kern. Für wen ist denn dieses Angebot gedacht? Und vor allen Dingen auch, wie sind konkrete Beispiele, wie man in genau so eine Stalking-Situation kommen kann? Denn, das ist soweit schon mal klar, es kann wirklich jede und jeden da draußen einmal treffen. Und für genau diesen Fall ist dann das EWA-Frauenzentrum da. Beate, was ist denn ein konkretes Beispiel aus deiner ganz persönlichen Arbeit, die du hier im Rahmen von EWA leistest?
Okay, zu uns kommen zum Beispiel Frauen oder Personen, die sich eben getrennt haben und wo die Person, die zurückgeblieben ist, diese Trennung nicht anerkennt. Die 10 E-Mails am Tag schreibt, 50 Mal anruft, den Briefkasten mit Geschenken vollstopft und einfach diese Trennung nicht akzeptieren kann und extrem am Drücker bleibt. Zu uns kommt die Mutter, die im Schulranzen ihres Kindes oder in ihrer Sporttasche kleine quadratische Teile gefunden hat, das sind Tracker, wo sie mitbekommt, dass die Person, das eine Person, immer weiß, wo sie ist und sie überall verfolgen kann. Zu uns kommt aber auch die Person, die eines Abends Besuch von einer ihr fremden männlichen Person bekommt und sagt so, Mensch, liebe Sabine, wir haben jetzt 14 Tage wunderbar miteinander gechattet, ich möchte jetzt kommen und ein Schäferstündchen mit dir haben, das wir ja besprochen haben. Und die Person weiß überhaupt nichts von irgendeinem Ding, das auf irgendeiner Plattform sie irgendwelche Dienste angeboten hat. Die Personen nehmen Kontakt zu uns auf, entweder per E-Mail oder telefonisch, manchmal stehen sie auch hier. Und wir schauen dann, wer ist die richtige Beraterin. Wir bieten Beratung an, wir haben eine Stalking-Beratung, wir haben einen Teil, der ist noch mehr auf Cyberstalking spezialisiert und wir haben eine IT-Beraterin, die an den Endgeräten mit den Personen arbeitet. Wir versuchen dann als erstes mal zuzuhören und es würdigen das empfundene Unrecht der Person und versuchen dann ganz individuell für diese Person einen Weg zu finden. Wir beraten zu juristischen, also wir klären über juristische Schritte auf, wir sind aber keine Anwältin, wir haben eine Anwältin, die das aber nochmal untermauert und wir versuchen dann, die Person zu stabilisieren, damit sie sich gegen das, was da passiert, wehren kann. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen und deswegen, eine Erstberatung bei uns geht 2 Stunden, wir beraten und begleiten die Person über einen längeren Zeitraum, so lang, bis sich die Situation geändert hat. Das kann dauern und es ist eine sehr individuelle Beratung, weil auch die Taten, die passieren, sehr individuell sind. Weil wenn man zum Beispiel davon ausgeht, es ist eine Beziehungstat, dann weiß der andere etwas über mich. Der weiß, was bei mir triggert, der weiß, wie er mich trifft. Und das arbeiten wir raus, schauen dann, welche Ressourcen hat die Frau, wen müssen wir ins Boot holen und was sind die nächsten Schritte oder Strategien, um dem etwas entgegenzuhalten.
Vom Stalking kommen wir nun zum ganz konkreten Arbeitsalltag von Barbara. Barbara hat die Projektleitung des EWA-Frauenzentrums inne. Sie ist Diplom-Politologin, hat in Bonn und Berlin studiert und dann auch noch im Fernstudium den Master of Public Management erworben. Seit über 30 Jahren ist sie die Projektleiterin des EWA-Frauenzentrums und die Arbeit mit und für Frauen, die macht ihr nach wie vor sehr große Freude. Und was ihr auch große Freude macht, das ist der Arbeitsalltag. Doch wie genau gestaltet sich dieser denn?
So ein Arbeitsalltag von mir, eine Kollegin hat das mal sehr schön beschrieben, hat gesagt, man kommt ins EWA rein morgens und hat sich einen schönen Plan gemacht, was man alles machen muss, nämlich irgendwie den Antrag beim Senat zu Ende bringen und einreichen, noch 3 Briefe schreiben und die 50 Mails, die gekommen sind, zu beantworten und man schafft es gerade, den Rechner anzumachen, da klingelt schon das Telefon und eine Frau möchte eine Beratung haben, das nächste Telefon klingelt und eine Frau ist völlig aufgelöst, weil sie eine ganz fürchterliche Situation zu Hause erlebt hat und braucht sofort Hilfe und eine Unterstützung, so. Dann schellt's an der Tür, da steht die Nächste, die einfach nur wissen will, wann der nächste Yogakurs stattfindet. Ja, und so geht das immer weiter. Und am Ende des Tages hat man alles geschafft, nur nicht das, was auf der To-Do-Liste stand. Hat vielen Frauen geholfen und denkt so, schön, das muss ich jetzt auch noch irgendwann machen. So, das ist so ein Chaostag, den ich sehr oft habe, weil eben das Telefon hier selten stillsteht und auch die Frauen eben einfach kommen. Was ja auch gut ist, dass sie sich trauen, auch hier reinzukommen, weil es eben nicht eine nach außen sichtbare Beratungsstelle ist, sondern es ist ein Kulturort nach außen hin. Da kann man reingehen, unbeobachtet, sage ich mal, also ohne, dass einer denkt, ach, guck mal, wo will die denn hin, sondern, ach, die geht da zu einer Lesung oder da ist ja ein offener Treff, also so. Das ist eher so wie so ein Nachbarschaftszentrum und dadurch für die Frauen viel einfacher zu kommen. Frauen, die zu uns kommen, gibt es einmal, die irgendwelche Probleme hat und Unterstützung braucht. zum Teil sich ganz klar traut und sagt, ich brauche da eine Beratung. Es gibt welche, die kommen so hintenrum, also die kommen erstmal zum Frühstück und checken erstmal die Lage, was ist denn das hier, wie funktioniert das, und sagen dann, ach wie cool, ihr habt ja auch Beratung, wie funktioniert denn das? Ja, kannst du einfach dich anmelden, rufst du an, kriegst einen Termin, so. Ach, das ist ja fein. Das ist der andere Weg. Und wir haben aber auch Frauen, die neu sind im Prenzlauer Berg oder in Pankow. Und ja, wir haben interessanterweise einige Frauen, die nachdem sie in Rente gegangen sind, ihren Kindern und Enkelkindern hinterhergezogen sind. Und ich nenne sie immer die Berufsomas sind jetzt und sagen, ja, das ist wunderbar, aber immer nur Enkel und Spielplatz. Ich brauche auch mal andere Gespräche. Und die kommen auch zu uns, zu den offenen Treffs, um einfach andere Frauen ihres Alters kennenzulernen und mal über was anderes als über Enkelkinder zu reden oder die Probleme, die da anstehen. Und da hat sich hier auch eine kleine Community sozusagen gebildet, die ganz viel Unternehmen jetzt sich kennengelernt haben und ja, miteinander was machen, Berlin kennenlernen. Dafür ist auch Eva on Tour, auch für Neuberlinerinnen spannend, weil man darüber einfach Ecken in und um Berlin kennenlernt, die man so vielleicht nicht so schnell gefunden hätte. Also wir sind da ganz unterschiedlich aufgestellt. Und dann haben wir Frauen, die wollen einfach einen Kurs machen. Und die kommen auch. Also das ist wirklich ja, schwer zu beantworten, weil die Frau gibt es nicht. Also das ist im Stalking-Projekt natürlich anders, weil da habe ich ein bestimmtes Problem oder einen bestimmten Leidensdruck, warum ich dahin gehe. Ins Frauenzentrum kommt von bis alles, von wirklich super vielen Problemen. Wir haben Frauen, die kommen hier mit ganzen Tüten voll mit ungeöffneten Briefen, die unsere Sozialarbeiterin dann versucht zu sortieren und zu gucken, wo noch was zu retten ist. Bis hin eben zu der Frau, die einfach Lust hat, eine schöne Ausstellungseröffnung zu besuchen. Die ganze Bandbreite haben wir tagtäglich und nebenbei noch die Verwaltung. Das ist ein interessanter Spagat, den wir jeden Tag machen. Aber es macht die Sache auch oder die Arbeit auch so abwechslungsreich, interessant, und man bleibt immer flexibel. Anders kann man diese Arbeit hier nicht machen.
Was motiviert dich denn, Barbara, da jeden Tag aufs Neue diesen unvorhersehbaren Arbeitsalltag und dann immer wieder auch den Spagat sozusagen auf dich zu nehmen, schon seit 35 Jahren?
Ja, mich motiviert eigentlich immer das, ja, wie soll ich das sagen? Also mich erfreut es immer, wenn ich helfen konnte, wenn ich sehe, dass es Frauen, die wir über eine Weile begleitet haben, es wieder gut geht, sie einen Weg gefunden haben, zum Teil auch vielleicht einen neuen Weg gefunden haben und einfach sagen, es war super wichtig, dass ich euch hatte in dieser Situation und ich damit wieder durchstarten konnte und neuen Mut gefasst habe. Und das sind so die Momente, wo man denkt, yes, deshalb mache ich das. Und auch, dass ich über die Jahre, die ich jetzt hier bin, auch viele positive Veränderungen in der Politik erlebt habe und in der Gesellschaft erlebt habe, dass Einrichtungen wie unsere einfach mittlerweile akzeptiert sind, zum Gesellschaftsbild dazugehören. Gesehen wird auch, dass feministische Arbeit sehr wichtig für die Gesellschaft ist, für eine gut funktionierende Gesellschaft, dass wir auch ein fester Ort hier im Prenzlauer Berg geworden sind, den viele wahrnehmen, auch wenn sie nicht reinkommen, aber die sagen, ja, ach, das Eva, ja, das kenne ich, das ist doch da unten auf der Prenzlauer Allee. Genau. Also das sind so die Momente, wo ich denke, ja, da passiert was, es macht Sinn, dass ich das mache. Auch bei den PolitikerInnen bewegt sich was. Man sieht es ja auch durch Gesetze, die entstanden sind. Auch bei der Polizei bewegt sich was. Wir haben lange dafür gekämpft, dass bestimmte Straftaten gegenüber homosexuellen Menschen auch als Straftat aufgenommen werden, dass es überhaupt mal sichtbar wird. Also ich glaube, für die Sichtbarkeit haben wir sehr viel erreicht in den letzten 35 Jahren. Noch nicht genug, aber wir sind auf einem guten Weg. Und das motiviert mich, da weiterzumachen.
Beate, was motiviert dich?
Mich motiviert es, wenn mir Personen, die ich beraten oder ein Stück weit begleitet habe, sagen, du warst die Erste, die mir zugehört hat. Du warst die Erste, die zwar Fragen gestellt hat, aber nicht zerfragt hat. Du warst die Erste, bei der ich das Gefühl habe, da steht jemand an meiner Seite. Das stimmt nicht ganz. Also auch meine Kolleginnen bekommen dieses Feedback. Und da habe ich das Gefühl, der Gewalt, die erlebt wird, ein bisschen was entgegensetzen zu können. Und es ist ein total schönes Ding, wenn eine Frau, die aus der Beratung geht, sagt, das war richtig gut. Und dann denke ich, dann komme ich morgen wieder. Da scheint es etwas zu geben, was ich gut kann. Und mich interessieren die Geschichten von Menschen. Und mich interessiert aber auch sehr stark, wie gehen Menschen da damit um und wie kann ich empowernd wirken, um die Person, die mir gegenüber sitzt, mit ihrem individuellen Problem ein Stück weit voranzubringen.
Von der persönlichen Motivation, hier immer wieder aufs Neue, aufs Ganze zu gehen und alles zu geben, kommen wir jetzt zu den Wünschen, denn ja, es gibt ja ein Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wird und da ist es doch auch an der Zeit, Geburtstagswünsche auszusprechen. Mit Barbara geht's los. Was sind deine Wünsche für die nächsten 35 Jahre?
Du hast ja gesagt, für die nächsten 35 Jahre, das wäre schon mal der erste Wunsch, dass wir in 35 Jahren auch noch hier an dieser Stelle sind, in Räumlichkeiten, die wir bezahlen können, mit einer Finanzierung und ja, mit mindestens 2-3 Stellen mehr. Das wäre toll. Also wenn wir einfach vernünftig, ohne Sorgen unsere Arbeit machen könnten, unsere gesamte Energie in die Arbeit stecken können, also in die Unterstützung und Empowerment von Frauen stecken können und nicht in das, wie kriegen wir das Geld zusammen, dass wir morgen die Miete und die 3 Honorare bezahlen können. Das wäre wirklich ein Wunsch, dass man einfach arbeiten kann und zwar inhaltlich. Das wäre toll.
Werte von deiner Seite aus?
Also ich wünsche mir zum einen die Anerkennung unserer Arbeit, weil wir machen viel präventiv, wir nehmen auch viele Folgekosten, können wir minimieren. Ich wünsche mir natürlich die Möglichkeit, dass für viele Personen diese Möglichkeiten noch lange bestehen. Und ich wünsche mir, dass die Gewalt in unserer Gesellschaft mal von der anderen Seite angegangen wird und tatsächlich wir uns dem stellen und auch da versuchen, dagegen vorzugehen. Und da finde ich es zum Beispiel super wichtig, dass uns klar ist, es ist, wenn jemand Gewalt erfährt, ist es nicht das Problem einer einzelnen Person, sondern es geht uns alle gesamtgesellschaftlich an. Weil solange wir gesamtgesellschaftlich diese Gewaltproblematik haben, ist es nicht in Ordnung, wenn wir einzelne Personen, die von Gewalt betroffen sind, alleine stehen lassen. Und das finde ich, ist für mich ein ganz großer Wunsch für die Zukunft.
Schöner, großer und wichtiger Wunsch. Vielen Dank fürs Teilen an der Stelle. Und jetzt würde ich euch noch bitten, einen Blick mit mir ins Jubiläumsprogramm zu werfen. Was erwartet denn da die Community konkret?
Ja, wir haben verschiedene Veranstaltungen geplant im April, die im Zeichen von 35 Jahre Eva stattfinden werden. Da unser Geburtstag ja auf Ostern fällt, haben wir das ein paar Tage nach hinten verlegt. Und wir werden am 25. April um 11 Uhr ein Geburtstagsfrühstück machen. Das ist der traditionelle Tag, wo das Eva-Frauenfrühstück stattfindet. Und das werden wir diesmal unter dem Motto 35 Jahre Eva, eine Frauengeschichte, sozusagen zelebrieren. Es wird die Bezirksbürgermeisterin anwesend sein und noch die ein oder andere Gästin. Es wird Musik geben, was Schönes zu essen. Und wir werden uns einfach einen wunderbaren Geburtstagsvormittag machen. Weiter geht's dann gleich am kommenden Montag, den 28.04. ab 19 Uhr zu einem Abend mit Frauen aus der Gründungszeit, mit vielen interessanten Sachen aus unserem Archiv zu Our Story, wo wir ja solche Podcasts wie heute, gab es ja auch in der Vergangenheit schon, dann nochmal zu Gehör bringen, kleine Videoschnipsel zu zeigen, Fotos ausgraben, ja, und einfach Geschichten erzählen aus den letzten 35 Jahren. Und der Höhepunkt wird dann nicht im April, sondern im Sommer sein, weil April kann ja doch das Wetter noch recht unfreundlich sein. Wir werden im Sommer ein großes Hoffest machen mit auch Band und Grill und ja, allem, was dazugehört. Wird es ein großes Fest geben und das ist dann sozusagen der Abschluss unseres Jubiläums.
Vom großen Highlight der Feierlichkeiten des Eva-Frauenzentrums kommen wir nun zu einem zweiten Verein, der sich für feministische Belange im südlichen Prenzlauer Berg einsetzt. Wir bewegen uns von der Prenzlauer Allee hin in die Winzstraße. Dort ist nämlich der lateinamerikanische Frauenverein Sochi Kiukatl zu Hause. Dieser Verein, der besteht aus einer Gruppe von Frauen, die Frauen bei der Migration und der Integration nicht nur berät, sondern auch begleitet. Gegründet wurde der Verein am 15. Januar 1992 von einer Gruppe von 10 lateinamerikanischen Frauen, um MigrantInnen aus Lateinamerika zu unterstützen. Dort ist seither ein Raum entstanden, der im Zeichen des Austausches steht und vor allen Dingen dazu beiträgt, um gerade emigrierende Frauen zu unterstützen und vor allen Dingen mit ganz viel Respekt und Gleichheit zu begegnen und vor allen Dingen auch Begegnungsräume zwischen LateinamerikanerInnen und Deutschen zu fördern. Und hier bin ich nun im Gespräch mit Sophia. Sie verantwortet den Bereich der Psychosozial- und Familienberatung und erzählt jetzt mal ein bisschen was aus ihrem Alltag.
Unser Alltag besteht hauptsächlich aus Beratungen. Also zu uns kommen Frauen aus ganz Lateinamerika, aber mittlerweile durch aus unterschiedlichen Gründen grundsätzlich auch Frauen aus Südeuropa. Und unser Alltag ist meistens halt entweder telefonisch oder per Mail oder halt persönliche Beratung, die wir zu diversen Themen halt anbieten. Da fangen wir mal an mit zum Beispiel, wir bieten soziale Beratung an zu unterschiedlichen Themen. Dann machen wir auch die psychosoziale Beratung, da ja leider Berlin, was Therapieplätze angeht, ja weiterhin doch eine sehr kritische Lage noch ist. Also das ist sehr schwierig, oftmals einen Therapieplatz zu bekommen und Frauen in der Migration durchaus auch den Bedarf haben aus diversen Gründen. Migration bedeutet nicht immer, dass alles gleich gut läuft und alles gleich funktioniert. Und es ist manchmal sehr hilfreich, eine Unterstützung da auch zu haben und zu bekommen. Daher, wie gesagt, die psychosoziale Beratung, die auf Spanisch halt stattfindet. Und dann haben wir auch noch eine juristische Beratung, weil natürlich so Themen wie alles, was drumherum mit Migration zu tun hat, aber auch mit Familie, also sprich Scheidung, Trennung, Sorgerecht und so weiter und so fort. Und noch eine Arbeitsberatung zusätzlich zu unseren ganzen anderen Programmpunkten, die wir so im Verein anbieten, wie wir haben Deutschkurs für Anfänger, Freizeitangebote. Ja, also eigentlich, ich sage immer so, eigentlich so von A bis Z, je nach Bedarf, was die Frau, die zu uns kommt, halt so braucht, können wir auch anbieten. Und da wir ein sehr gutes Netzwerk haben, nicht nur in Pankow, sondern in ganz Berlin, schauen wir mal, ob wir, was wir hier anbieten können, ausreichend ist. Ansonsten natürlich haben wir andere Kollegen in anderen Bezirken oder halt auch hier in Pankow, die uns natürlich auch weiter unterstützen können. Weil wir auch ein sehr kleiner Verein sind. Wir sind ein sehr alter Verein, aber sehr klein. Wir sind zurzeit eigentlich wir sind 3 Kolleginnen und eine Praktikantin. Und ja, da ist natürlich manchmal der Bedarf ist schon viel, viel höher als natürlich das Angebot, was wir manchmal machen können. Also angesichts der Beratungen. Also ich glaube, wir könnten jeden Tag viel mehr Frauen beraten, wenn wir viel mehr wären.
Und wie schaut denn dein ganz konkretes Aufgabenfeld hier aus? Was ist deine Tätigkeit? Was machst du?
Ja, also ich mache hier nur die Beratung. Also ich bin hauptsächlich, ich mache hier die ganze psychosoziale Beratung, die Familienberatung und gegebenenfalls auch eine Paarberatung. Bei der Familienberatung hat sich das tatsächlich so eingespielt, dass natürlich auf Spanisch wenig Angebot gibt, obwohl eigentlich viele denken, na gut, Spanisch ist so eine gängige Sprache, ja, das stimmt, aber trotz allem kriegen wir regelmäßig entweder vom Familiengericht halt Familien, die halt oftmals sich über Sorgerecht sich nicht einig werden oder Umgangsrecht. Und dann da bekommen wir viele Familien zugewiesen. Manchmal ist es sehr schwierig, mit solchen Familien zu arbeiten, weil es oftmals ja auch, wenn du irgendwo hingehen musst,
ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es natürlich nicht so einfach werden kann. Ne? Also ich glaube, diese freiwillige Arbeit von Paaren oder von Familien ist natürlich viel angebracht als jetzt, wenn du musst. Ne? Also genau, also die Familiengerichte schicken uns Leute auch vom Jugendamt, weil die natürlich auch unheimlich viel zu tun haben. Dass, ne, also wie gesagt, Pankow wächst halt sehr, sehr schnell und mittlerweile ist natürlich auch das größte Bezirk hier in Berlin. Und ja, es gibt total gutes Angebot, aber es ist trotzdem immer noch teilweise zu wenig. Ne? Also das ist einfach so, dass es schwierig manchmal ist. Und es gibt, so zum Beispiel, manchmal kann ich zwischendurch spontan jemanden reinschieben, aber manchmal hat man schon bis 3 bis 4 Wochen Wartezeit, bis du einen Termin bei uns bekommst, weil wir wirklich sehr ausgebucht, oder ich bin halt sehr ausgebucht. Und dazu kommt auch noch, dass ich auch noch Beratung im Thema häuslicher Gewalt auch noch anbiete, und da kommt auch das Hilfetelefon, was eigentlich eher dafür gedacht ist. Manchmal schicken die uns auch Frauen, weil natürlich auch sprachbedingt manchmal auch nicht so schnell was anbieten können, dann werden wir natürlich, kommen auch die Fälle auch noch zu uns. Deswegen eigentlich habe ich jeden Tag viel zu tun, also ich kann mich, also es wird auch nicht langweilig, aber es gibt auch Momente, die eigentlich auch ganz schön sind, wenn Frauen dann wieder kommen und sagen, hey, ich habe jetzt eine Wohnung gefunden und ich krieg das ganz gut hin jetzt mit den Kindern, mit dem Umgang. Also es gibt auch, weil es klingt vielleicht jetzt alles ein bisschen dramatisch, was ich jetzt kurz erwähnt habe, aber wie gesagt, gibt auch Frauen, die natürlich sich auch mal dann wieder zu uns kommen, wenn die natürlich auch was Schönes zu erzählen haben oder auch mal in andere Aktivitäten dann teilnehmen.
Also da hast du schon total perfekt auch deine persönliche Motivation, die ich da auch schon so raushören kann, beschrieben. Ist es das, sind es die Momente, wenn dann die Frauen hierher kommen und über ihre Erfolgserlebnisse berichten? Oder was motiviert dich persönlich, hier tätig zu sein?
Ja, also ich glaube, das ist so eine, vielleicht eine persönliche Sache halt, ne? Wenn man selber eine Migration erlebt hat, oder in der Umgebung diese Migration erlebt hat, hat man natürlich ganz andere Antennen dazu. Und ich denke, es ist total wichtig für Frauen, mit Menschen zu sprechen, die auch aus den gleichen Ländern kommen, die gleiche Sprache sprechen, die gleichen Codes halt kennen. Und deswegen ist für mich, da ich ja auch halb Chilenin bin, ist natürlich auch ganz schön, auch also meine eigene Geschichte nicht wiedergeben, sondern habe ich natürlich andere Antennen dazu, ne? Und ich glaube, diese Arbeit hat ermutigt mich halt auch, beides zu decken, ne? Also das sozusagen diese spanische oder chilenische Seite von einem und auch mit dem Deutschen, und das hilft mir unheimlich, diese Kombination ganz gut tatsächlich dann wiederzugeben in der Beratung. Das ist super hilfreich. Und ich glaube auch für die Frauen, wie gesagt, ist es auch viel schöner oder auch angenehmer zu wissen, okay, ich muss nicht erklären, warum das so und so ist, weil du weißt ja, was die Frau also in dem Moment die erklären möchte. Ne? Also jetzt allein von unserer Kultur her oder von Ritualen oder von unserer Erziehung her. Wir werden ja ganz anders erzogen und als Frau sowieso. Ne? Und das ist natürlich schon hilfreich, das von vornherein zu wissen und auch dazu gar nicht so viele Fragen zu stellen.
Was würdest du sagen, was sind denn so Herausforderungen, die eben speziell aus Latein-, Süd-, Mittelamerika immigrierende Frauen haben? Wir haben jetzt ja schon über so ein paar Punkte in der Kultur gesprochen, aber gerade jetzt auch so im Hinblick auf diese viel besprochene, auch hier in unserem Format schon mehrfach, Diskriminierung, Marginalisierung. Gibt es da Bereiche, die du ganz besonders herausstechend findest?
Auch eine gute Frage. Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall, klar, fängt eine Migration immer an, dass man irgendwann doch einigermaßen auch die Sprache, man muss sie natürlich nicht sofort englische Romane schreiben, aber schon so das Basic ist schon wichtig. Und ich glaube, das wird oftmals unterschätzt. Ne? Also ich appelliere immer an den Frauen, versuche trotzdem irgendwie ein bisschen besser Deutsch zu sprechen oder überhaupt Deutsch zu lernen, auch wenn es schwer fällt. Aber das ist echt eine Barriere, die total wichtig ist. Und das müssen ich glaube, jeder Migrant einfach mal, ja, irgendwann mal annehmen, ne? Also ich denke schon, dass es, allein wenn man Kinder hat, ne, man muss sich ja mit den anderen Eltern unterhalten, in der Schule, mit den Lehrern. Das ist schon wichtig, dass du dich nicht immer auf dieses Kind verlässt. Das Kind übersetzt alles für dich. Das ist, glaube ich, auch nicht die Rolle eines Kindes, ne? Aber ich glaube, das ist oftmals, es wird so ein bisschen unterschätzt oder nicht so ernst genommen. Und das ist, glaube ich, schon dann dadurch schwierig, weil na klar, es ist einfach, gerade hier in Berlin, ne, du kannst total lange, egal, also ich will nicht sagen egal, aber ich glaube, viele Sprachen haben es hier schon einfacher. Ne, also Spanisch ist ja schon, können ganz viele, wie auch immer. Und wenn nicht, können auch viele. Ja, Frauen aus Lateinamerika kommen auch Englisch ziemlich gut auch und gegebenenfalls arbeiten die auch auf Englisch und ja, und dann ist natürlich das Deutsche auch nicht mehr so wichtig und ich finde es halt sehr schade, weil natürlich dadurch entfernst du dich auch oft von dieser ganzen Welt hier halt auch und ich glaube, das ist auch ein Punkt, was natürlich viele gar nicht so bewusst ist, dass natürlich die Sprache so ein Schlüssel dazu, überhaupt in Kontakt mit den anderen zu kommen, ne? dieses Land anders kennenzulernen und auch diese Mentalität und warum sie so sind und warum die Deutschen so sind und so sind. Deswegen ist es, glaube ich, schon ziemlich, also ich finde es schon eigentlich sehr wichtig, dass man es irgendwann, man sich das doch das widmet halt.
Und was würdest du sagen, gibt es irgendwelche Spezifika oder Charakteristika von den lateinamerikanisch stämmigen Menschen hier im Bezirk? Würdest du sagen, gibt es hier so eine Community auch in Pankow, im Prenzlauer Berg? Genau, das würde mich interessieren.
Ich denke mittlerweile extrem sogar. Also es sind sehr viele Frauen aus Lateinamerika. Und ja, also überhaupt in ganz Berlin. Also ich kann mich erinnern, als ich quasi nach Deutschland kam, war das alles noch sehr rar, überhaupt aus Lateinamerika zu kommen. Mittlerweile ist es eigentlich so auch ganz normal. Also was ich total schön und gut finde, aber es hat sich wirklich in den letzten 25 Jahren extrem verändert, was ich persönlich natürlich auch gut finde. Ne? Und doch hier im Prenzlauer Berg auf jeden Fall oder überhaupt in Pankow, also nicht nur im Prenzlauer Berg. Und es gibt auch tolle Projekte, die auch also von und mit lateinamerikanischen Frauen hier in Pankow gibt, kennt ihr vielleicht auch. Ne? Da gibt es die Mamis im Movimiento und Migra Up und ja, es gibt total viele Aktionen grundsätzlich, lustigerweise immer nur von Frauen. Ne? Also Pankow ist auch schon sehr weiblich in diesen ganzen Projekten. Und ja, doch, da haben wir auch gute Kontakte und wir sind ein ganz schönes Netzwerk ja auch.
Und wir haben es jetzt auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Ich würde mich natürlich auch noch für die Herausforderungen von euch als Verein interessieren, weil ein Thema, was sich jetzt bisher auch so aus den vergangenen Episoden durchzieht, ist immer die Projektfinanzierung und dass ganz, ganz viele Institutionen, die es ja schon teilweise seit 30 Jahren gibt, immer noch jährlich und somit dann projektfinanziert ja, unterwegs sind. Und genau, ist Finanzierung auch bei euch ein Thema? Wie ist es mit den Räumlichkeiten? Oder vielleicht gibt es ja hier auch ganz andere Herausforderungen? Nein.
Tatsächlich kann ich da auch da nur sagen, ja, leider bei uns auch. Also uns gibt es ja auch, wie gesagt, seit über 30 Jahren und wir müssen auch jedes Jahr um die Finanzierung kämpfen oder neu beantragen. Und das ist natürlich schon eine belastende Art und Weise, wie man arbeitet. Ne? Ich meine, momentan muss ich dazu sagen, überall wird gestreikt, die Frauenprojekte streiken nicht, obwohl wir alle die gleichen doch schlechten Arbeitsmoral eigentlich teilweise arbeiten müssen. Ne? Ich meine, es ist halt schwierig. Ne? Also ich meine, ich denke da gar nicht drüber nach. Also ich denke mir, okay, das wird schon irgendwie. Ich möchte da gar nicht mich damit so sehr beschäftigen, weil ja, ich denke, es muss irgendwie weitergehen. Aber klar, wenn man es sich genau von außen betrachtet, wenn du überlegst, Oktober, okay, geht das nächste Jahr? Gibt es noch weiter? Geht das noch weiter? Ist natürlich schon schwierig. Ne? Und ich finde es, für mich ist auch ein Projekt eine Sache, wo, okay, für mich ist ein Projekt, es fängt an und irgendwas ist Schluss. Das ist für mich ein Projekt. Und eigentlich sind wir alle Projekte, das sind keine Projekte mehr. Eigentlich muss eine Regelfinanzierung her und das findet leider immer noch nicht statt. Und es sind auch Frauenprojekte. Und das heißt, es ist auch nicht so wichtig, habe ich manchmal den Eindruck, obwohl wir eigentlich total viel abdecken können und machen wir auch. Nicht nur die migrantischen Beratungsstellen, ne? Also jetzt grundsätzlich die ganzen Frauenprojekte. Und das ist natürlich schon schade, dass die Politik das weiterhin nicht so ernst nimmt, wie wichtig wir eigentlich sind für diese Stadt. Naja, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Genau, wir wollen konstruktiv bleiben und mit einem positiven Blick in die Zukunft enden. Und vor allen Dingen gibt es ja auch ganz, ganz viele, bin ich mir sicher, was die Hörerinnen und Hörer da draußen machen können, um euch zu unterstützen. Vielleicht gibt es ja auch etwas, was einfach jede Person machen kann, indem sie Aufmerksamkeit schenkt, Bewusstsein schenkt. Oder sind es eben große Spenden, die wir irgendwie herzaubern sollten. Was sind die Wünsche, wenn du dir einfach jetzt mal, wenn wir jetzt hier einfach mal so spontan Wünsch dir was spielen, was wäre das denn?
Ui, ja, ui, da hätte ich schon, ja klar, natürlich eine Regelfinanzierung wäre auf jeden Fall super, also nicht nur für uns, sondern überhaupt für die ganzen Frauenprojekte. Aber wenn du also das gerade so erwähnt hast, habe ich natürlich so kleine Beobachtungen, die mir immer wieder mir auffallen, wenn ich im Gespräch mit den Frauen bin. Die meinen schon, dass ich das oftmals die Menschen gar nicht so Geduld hätten, wenn sie dann versuchen, sich bemühen, Deutsch zu sprechen. Da werden die gleich, entweder antworten die gleich auf Englisch oder sind dann irgendwie ein bisschen kurz angebunden. Ich würde mir wünschen, dass die Frauen, besonders nicht nur die Frauen, die Menschen grundsätzlich, wenn sie Frauen begegnen oder überhaupt Menschen begegnen, die, wo sie merken, die können vielleicht noch nicht so gut Deutsch und die haben noch ein bisschen Schwierigkeit, dass sie sich ein bisschen, vielleicht eine Minute oder zwei, sich eher nochmal schenken und sich nochmal wirklich diesen Menschen die Chancen geben, sich dann wirklich dieses Bemühen dann tatsächlich dann ein bisschen fördern können dadurch. Weil die sind da schon sehr frustrierend. Ich meine, stell dir vor, du lernst gerade Deutsch und gehst einkaufen oder gehst du zum Arzt oder wo auch immer und du bemühst dich, bist eh total aufgeregt, weil du die Sprache noch nicht so gut kannst und dann bemühst dich und dann die andere Seite entweder, ja, pafft dich zurück oder antwortet dir auf Englisch oder, ja, das würde ich mir echt wünschen, dass man irgendwie überlegt, naja, das sind vielleicht eine Minute länger, wo du vielleicht einfach dir sagst, okay, wie war es das nochmal? Ne, was hast du nochmal gesagt? Ich habe dich nicht gut verstanden, weil ich denke schon, dass viele Migranten gerne ihren Deutsch üben möchten. Nur wenn die Gegenseite die Zeit sich nicht nimmt, wird das einfach schwierig. Und das ist halt schade, weil das höre ich wirklich oft von den Freunden. Das ist auch, Mensch, ich war schon wieder da und da und ich habe mich bemüht und dann antworten wir gleich auf Englisch. Oder wenn sie merken, ich kann Spanisch sogar, yo también hablo español und dann reden die gleich mit ihnen auf Spanisch und dadurch sind das ist irgendwie nicht so erfüllend halt für die Frauen. Das würde ich mir auch durchaus, wenn du mich schon nach Wünschen fragst, dass man so ein bisschen aufmerksamer irgendwie diese Begegnungen halt stattfinden. Das wäre, glaube ich, ganz schön.
Und genau mit diesen Wünschen endet hier nun auch unsere vierte Folge mitten in Pankow. Ich hoffe, du konntest dir da selbst auch den einen oder anderen Hinweis und vielleicht auch Tipp mitnehmen, wie du auch selber für mehr Willkommenheitsgefühl und für mehr Empowerment der lateinamerikanischen Community gegenüber sorgen kannst. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gut gefallen hat. Wenn du dich weiter zu den Vereinen, die wir dir hier vorgestellt haben, informieren möchtest, dann findest du die entsprechenden Infos, die Links natürlich in unseren Shownotes. Das ist einmal sochichiokatl.de, nachdem sich das eben nicht ganz so einfach schreibt, wie sich's spricht, ist es natürlich auch verlinkt, aber natürlich auch das Eva Frauenzentrum, das ja in diesem Monat seinen Geburtstag feiert. Auch das kannst du ganz einfach im Netz aufsuchen. Das Eva Frauenzentrum findest du unter ewa-frauenzentrum.de. Auch hier freuen sich alle Beteiligten, wenn einmal interagiert wird und vielleicht auch sogar beim einen oder anderen Fest, bei der einen oder anderen Veranstaltung vorbeigeschaut wird. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Denk dran, im Mai gibt es dann die nächste Folge mitten aus Pankow.
Großstadtradio, Berlin Independent.